Radio Oldtimer Specials.
Ich bin Nadine und auf einer der größten automotiven Messen seit 1967. Traditionell findet diese Messe im November statt und traditionell auch in Las Vegas. Genau, ich bin auf der SEMA 2025 und ich dachte erst, ich hätte hier einen Mercedes aus den 90ern entdeckt. Dem ist aber überhaupt nicht so. Ich steige jetzt mal zu Gordian ins Auto und darf hier auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Ja, lieber Gordian, schön, dass ich hier sein darf, beziehungsweise ins Auto einsteigen darf. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein bisschen was zum Auto erzählen könntest. Es ist keiner aus den 90er Jahren, kein Mercedes aus den 90ern.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das möchten wir, oder muss man klarstellen, das ist eben kein altes Auto. Es sieht so aus und unter bestimmten Umständen ist es auch ein altes Auto. Also das muss ich so erklären. Wir bauen eigentlich ein neues Fahrzeug mit einer eigenen VIN-Nummer, das heißt die Firma HWA. HWA steht ja für Hans-Werner Aufrecht, den Gründer von AMG. Und nachdem er AMG verkauft hat in den 90er Jahren, hat er die Firma HWA gegründet. Wir haben dann sehr, sehr lange im Verborgenen gearbeitet, haben viele Dinge für Mercedes gemacht, für AMG natürlich. Alle Motorsportaktivitäten neben der Formel 1 Fahrzeuge produziert, entwickelt, eingesetzt, sehr erfolgreich in der DTM. Ich glaube, das kann man ruhig aufzeigen, nach wie vor erfolgreichste Team. Wie auch immer, wir sind auf die Idee gekommen, wir machen ein Produkt und wir wollen eigentlich uns nach außen präsentieren und einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Marke, auf die Firma, auf uns, auf die Menschen. Und da war die beste Idee, wir nehmen ein Auto, entwickeln das, dann zeigen wir, was wir da machen und dann verstehen auch alle, was wir können und wer wir sind. Und im Grunde haben wir damals mit Hans Werner dann gesprochen und gesagt, welches Auto war denn für Sie so entscheidend? Und da gibt es natürlich die rote Sau, die, glaube ich, jeder kennt, die auch seine Firma AMG sehr berühmt gemacht hat und auch nach wie vor für so ein Icon steht. Aber wir haben einfach gesagt, das ist nicht das richtige Auto. Und er hatte dann eigentlich gesagt, naja, wenn er genau überlegt, ist eigentlich der W201, also der 190er, schon auch ein ganz, ganz wichtiges Auto gewesen. Nämlich als er dann 92 die DTM-Meisterschaft mit Klaus Ludwig gewonnen hat. Danach ist er ja offiziell dann auch Werksteam geworden und da gab es dann tatsächlich nach langer Zeit des AMG-Daseins gab es die Situation, dass man als Mercedes ihn dann sozusagen auf Augenhöhe gesehen hat. Und dann ist er Werksteam geworden und dann gab es 95 die ersten eigenen Produkte mit dem C36 und so weiter. Deswegen war das dann eigentlich ein ganz wichtiges Auto für ihn. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das und haben eigentlich dann einen Evo 2 gekauft und dann haben wir den irgendwie vom LKW geladen, haben uns den alle angeschaut und haben gesagt, oh, irgendwie haben wir den anders in Erinnerung. Also ich speziell hatte den irgendwie, ja, aufregender in Erinnerung. Dann sind wir auch mit dem Auto gefahren. Das heißt nicht, dass der schlecht fährt, aber es ist auch nicht so spektakulär. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann ist eigentlich die Restomod-Idee gestorben, dass wir sagen, wir machen das jetzt einfach alles ein bisschen cooler. Dann haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir machen ein neues Auto. Da können wir sogar noch viel besser zeigen, was wir können. Und dann lassen wir das so aussehen wie das Auto. Und das ist hier auch der Fall auf der Messe. Also hier laufen die Weißen, naja, das war 90 und dann glauben es zu wissen. Und wenn wir es denen dann erzählen, dann werden die Augen größer und größer und größer. Und dann wird klar, nee. Weil was übernehmen wir von dem Auto, ist sehr wenig. Und das würde ich dir gleich nochmal zeigen, wenn wir dann uns das Auto anschauen.
Ja, sehr gerne. Und genau das habt ihr geschafft. Ihr habt etwas geschafft, aus der alten Zeit in die neue zu transportieren, ohne dass es vielleicht bewusst eine Absicht war. Also vielleicht war das die Grundidee, aber ja, irgendwie hat es dann automatisch so, ist es so eingeflossen. Genau, ich sitze jetzt hier im Innenraum und es sieht alles andere als altmodisch oder aus den 90ern aus. Magst du dazu auch schon mal was sagen, bevor wir gleich ins Äußere gehen?
Also das ist tatsächlich Ansichtssache. Also ich würde sagen, dass hier gerade diese Linien und die Formen, die haben wir wirklich eins zu eins übernommen. Jetzt das Dashboard zum Beispiel, das ist ja wirklich sehr flach. Moderne Autos haben ja riesige Bildschirme, das ist hier nicht der Fall. Wir sehen aber Bildschirme und das wird natürlich den einen oder anderen sagen, oh, warum kann man da keine analogen Instrumente haben und so. Und weil wir eben neues Auto bauen und nach neuen Regularien arbeiten, erfordert das. Also wir werden tatsächlich 100 Autos produzieren, deswegen können wir nicht irgendwie so eine, sage ich mal, eine Einzelabnahme machen oder so, sondern wir machen wirklich den Aufwand. Wir sind ein Kleinserienhersteller. Wir sind als Hersteller beim Kraftfahrzeugbundesamt gelistet. Wir haben die Möglichkeit, jetzt nach allen Aufwendungen, die wir betrieben haben, ein Unternehmen zu sein, das in Zukunft Fahrgestellnummern vergibt mit sogenannten COC-Dokumenten, das heißt europaweite Zulassung. Und das ist natürlich super aufwendig und da muss man einige Sachen einhalten. Und Dazu gehören mittlerweile auch, dass die Instrumententafeln sozusagen funktional sicher sind, so heißt das. Und das sind sehr, sehr aufwendige Anforderungen, die man da erfüllen muss.
Ja, das glaube ich, weil die Auflagen werden ja in vielen Bereichen nicht weniger, sondern eher mehr. Deswegen kann ich die Herausforderungen sehr gut verstehen. Wie siehst du allgemein die Entwicklung in der Automobilbranche, gerade so auch jetzt als Kleinhersteller, sage ich mal, wie du das genannt hast? Wie siehst du da die Entwicklung auch von kaufkräftigen Menschen, von den Generationen, was da auf uns zukommt?
Ja, also das sind, glaube ich, mehrere Fragen jetzt. Also erstmal die Entwicklung der Automobilindustrie sehe ich als sehr besorgt auch an. Also ich habe das Gefühl, dass die bekannten Hersteller, die wir ja alle so in Deutschland haben und die auch super erfolgreich waren, das soll kein Vorwurf sein an irgendjemand, aber meiner Meinung nach hat man da sicherlich nicht nur daran gedacht, was wollen die Kunden, sondern da hat man irgendwie, ist man da Dingen gefolgt und man merkt jetzt, dass halt bestimmte Dinge nicht aufgehen. Also da waren Planzahlen von Verkäufen, Elektrofahrzeuge, also batterieelektrische Fahrzeuge, die jetzt nicht eintreffen. Und das führt natürlich zu großen Gewinneinbußen und zu Veränderungen in diesen Unternehmen. Das sehe ich als auf jeden Fall bewiesen an jetzt, dass die Revolution der batterieelektrischen Fahrzeuge eigentlich gestoppt ist, weil der Kunde das einfach noch nicht vollumfänglich möchte. Es gibt absolutes Daseinsberechtigung und für mich ist das eher so Transportation. Ich komme von A nach B, also wir sind hier in Las Vegas, hier fahren auch fahrerlose Fahrzeuge rum. Das ist eine tolle Sache. Ich werde hier abgeholt, steige ein und das Fahrzeug bringt mich sogar hier dann ins Hotel. Oder auch spannend hier unten dieser Loop, der Tesla Loop. Aber auch, und da darf natürlich jetzt noch keiner fahren, weil die das noch nicht so im Griff haben. Aber wie auch immer. Also was passiert hier? Man hatte erwartet, dass es viel mehr Fahrzeuge gibt. Und was auch spannend ist, hat ein großer, ein Führungskraft von Bosch mir letztens erzählt, man hat einfach auch mit viel mehr Fahrzeugen gerechnet. Also 2018 ist man davon ausgegangen, dass es in 2030 110 Millionen Fahrzeuge pro Jahr gibt. Das ist aber überhaupt nicht eingetroffen und man ist jetzt irgendwo bei 74 Millionen. Also und 2018 waren es noch 94. Also man ist jetzt eher auf dem Abwärtstrend und das ist ziemlich verrückt, wie sich das alles entwickelt. Kürzen wir ab, was haben wir hier? Wir haben die Kunden einfach gefragt und gesagt, was wollt ihr denn eigentlich? Und da haben die uns gesagt, wir brauchen emotionale Fahrzeuge, weil diese Kunden haben also mindestens 15, eher 30. Wir haben einen Kunden, der hat 960 Fahrzeuge. Das heißt, hier geht es darum, dass die einfach gesagt haben, wir wollen was Besonderes. Wir wollen Emotionen, wir lieben Autos aus der alten Zeit. Und jetzt wird spannend, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber sie sagen, und das speziell in Amerika, wir möchten eben nicht die Probleme der alten Autos. Also du hast selber gesagt, dein Oldtimer hat keine Probleme. Ich kenne auch Menschen, die schöne Oldtimer haben, wo es überhaupt kein Thema ist. Aber es gibt halt schon Leute, die so ein Auto kaufen, dann sich damit nicht gut genug auskennen. Und auf einmal startet das Fahrzeug nicht. Oder auf einmal gibt es ein Problem, Kühler überkocht oder was auch immer. Und das ist hier in dem Fall ja nicht dann sozusagen Thematik. Und da haben die gesagt, oh, das ist interessant. Da scheint es was zu geben, was ich eigentlich suche. Ich möchte ein altes Auto, das aber moderne Technik hat. Und wir haben sehr viel Geld investiert mit Bosch Engineering für aktive Sicherheit. Hier ist ein neu entwickeltes ESP-ABS-Traktionskontrollmodul. Wirklich mit State-of-the-Art, heute Stand der Technik verbaut. Dafür haben wir 3 Autos produzieren müssen und ein Jahr lang an Bosch übergeben, damit die halt Tests machen. Und die letzten Tests sind sogar erst nächstes Jahr im März auf dem Eissee in Schweden. Also was du hier auch noch siehst, hier ist also passive Sicherheit, hier ist ein voller Überrollkäfig drin, weil diese A-Säulen von dem Originalauto, ich sag's mal einfach ausgesprochen, das sind Spaghettis. Und genau, und da wollten wir diesen Kunden einfach volle Sicherheit der modernen Fahrzeuge bieten. Hier gibt es Crash-Elemente im Fahrzeug, alles mögliche. Aber trotzdem das Look und Feel eines alten Autos.
Ja, ich merke schon, du bist heiß darauf, mir mehr über das Auto zu erzählen. Ja. Zu Recht, weil es ist es definitiv auch wert. Und ich würde sagen, wir gehen dann gerne einmal außen rum, wenn du magst, und werden dann nochmal ein paar Informationen zum Fahrzeug geben.
Sehr gerne.
Dass ein Fahrzeug entwickeln nicht mal eben so gemacht ist, das hat man sich vielleicht schon gedacht. Aber dass da so viel Aufwand hintersteckt, ist auch mal schön von jemandem zu hören, der da aktiv mit damit heilig war. Also, was haben wir?
Ja, wir haben jetzt die Motorhaube geöffnet und du siehst, wir können die ganz weit aufstellen. Das war eine ganz tolle Idee von Mercedes, eine Service-Position einzustellen im Scharnier. Das ist zum Beispiel eins der wenigen Teile, die wir tatsächlich übernehmen. Hier muss man das Rad nicht neu erfinden. Das hier ist jetzt fixiert und wenn ich wieder runter will, drücke ich diesen schönen Knopf. Also hat sich ein Ingenieur bei Mercedes schlau was ausgedacht. Tolles Teil haben wir übernommen. Der Vorderwagen war aber einfach überhaupt nicht dafür geeignet, da etwas anderes zu machen. Das heißt, der Vorderwagen ist weg. Wir haben einen komplett neuen Vorderwagen entwickelt. Das heißt, ein großes Aluminium-Gussteil befindet sich hier in dem am Chassis anliegenden Bereich. Da sind dann die Querlenkeraufnahmen dran, Federbein. Aber hier unter dieser Abdeckung läuft auch ein Käfigrohr durch, das praktisch von der A-Säule hier rübergeführt wird, um die Karosserie also Steifigkeit darzustellen. Dann da vorne, nach vorne weg, ist ein Energieabsorptionselement, also ein Aluminium-Strangpressprofil, das dann im Fall eines Crash dann Energie aufnimmt. Und dann siehst du hier dieses große Carbonteil. Das ist ein voll integriertes Strukturbauteil. Das heißt, es ist nicht einfach nur schön aussehend, sondern das nimmt die Kühler auf, die Scheinwerfer, die Hauben, Schlösser und so weiter. Ja.
Jetzt wollen wir aber auch was zum Motor wissen, denke ich, ne?
Ja, der Motor ist basiert auf einem S-Klasse-Motor. Also das war schon immer das Konzept von HWA, S-Klasse-Motoren in Fahrzeuge einzubauen. Also wenn man sich den Hammer anguckt aus den 80er Jahren, wenn man sich CLK, DTM zum Beispiel, gutes Beispiel, da hat man dann damaligen S-Klasse-Motor genommen, da reingebaut, mehr Leistung gehabt. Haben wir hier auch gemacht, das sind wirklich super standfeste Aggregate. Wir übernehmen den Zylinderkopf und den Block, alles andere ist eigentlich neu. Und das Wichtigste, die Steuerung. Die haben wir auch mit Bosch zusammen entwickelt, ein Motorsteuergerät, das wir sozusagen von uns aus bedaten als Fahrzeughersteller und nicht mit irgendwelchen Datenständen herumhantieren, die irgendjemand anders gemacht hat, sondern wir haben das wirklich komplett neu appliziert und haben jetzt auch die Tests bestanden für Abgaszertifizierung Euro 6e. Das ist jetzt sozusagen der höchste Standard und den mussten wir auch erfüllen. Also das war jetzt sehr, sehr aufwendig, auch natürlich ein großer Invest. Aber der Motor kann jetzt 525 PS, 600 Newtonmeter und da wird eigentlich auch noch mehr gehen. Aber unsere Ingenieure sind da sehr konservativ und sagen, wir gehen davon aus, dass der Kunde teilweise bis zu 15 Minuten Volllast fahren kann und dann darf sich die Temperatur von Öl, Wasser und so weiter nicht verändern. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus haben wir die Entwicklung betrieben. Also wenn man das sich hier auf der Messe umschaut, dann gibt es natürlich Autos mit 1000 PS und noch mehr. Wenn man die 15 Minuten unter Volllast laufen lassen würde, bin ich mir relativ sicher, dass hier nicht jeder das aushalten würde. Im Motorsport ist ja auch so, dass wir sagen 100% Duty Cycle, 100% Volllast. Das muss man können. Das ist im Straßenauto nicht ganz der Fall, aber die 525 sind auch ausreichend. Wir reden hier von 1530 Kilo gesamt und eben einer ganz interessanten Verteilung. Der Motor sitzt nämlich sehr weit hinten und hinter der Vorderachse.
Ja, und ich meine, man muss ja auch vielleicht manchmal den neuen Besitzern die Möglichkeit lassen, noch was selber dran machen zu können. Ich meine, wollen wir nicht weiter darauf eingehen, würde ich mal sagen. Das muss jeder selber für sich entscheiden. So,
zum Äußeren. Wir werden das auch anbieten. Also wir werden diese Kunden natürlich auch begleiten und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Leistungskit oder sonst.
Ist ja auch ein bisschen Kundenbindung dann. Was haben wir denn sonst noch hier außen? Ich meine, ich sehe hinten auf jeden Fall einen hohen Flügel.
Ja, da gehen wir gleich mal hin. Eine Sache erkläre ich noch. Aus dem Motor heraus haben wir die Lichtmaschine, den Anlasser, Klimakompressor und Servopumpe haben wir rausgenommen und haben das, doch, brauchen wir schon, aber die sind jetzt im Getriebe verbaut. Ja? Das Getriebe sitzt auf der Hinterachse, das ist für dieses Auto auch ungewöhnlich oder überhaupt für viertürige Fahrzeuge. Das bedeutet, im Getriebe haben wir praktisch auch zwei Riemen und damit muss die Kardanwelle, die läuft jetzt mit Motordrehzahl. Also da stehen dann hinten 6420 Umdrehungen am Getriebe an und da ist auch die Kupplung dann erst. Das haben wir gemacht, um einfach sehr viel Gewicht auf die Hinterachse zu kriegen. Wir haben jetzt 53% hinten, 47% vorne.
Okay, gut, dann gehen wir nach hinten. Unbedingt müssen wir gleich noch den Kontakt, wo man das Fahrzeug vielleicht auch mal im Internet sich anschauen kann, denn leider nicht hier live vor Ort ist, dass wir da den Kontakt nicht vergessen herzustellen.
Gut, wir haben jetzt gerade den Kofferraum aufgemacht und im Kofferraum sieht es jetzt so aus, als hätte man hier Carbon ausgekleidet. Aber dadurch, dass wir ja nicht das Chassis verwenden und eigentlich dann eine neue Struktur entwickelt haben, würde ich dir gleich noch ein Bild zeigen, wie das eigentlich aussieht. Nämlich von der Rückwand her, da hört das Auto eigentlich auf, das ist die Rückwand der Sitze. Und dann wird praktisch auch eine ganz andere Struktur entstehen, eben auch wieder ein Aluminiumgussteil, das das Fahrwerk aufnimmt, auch wieder ein Strangpressprofil für die Energieabsorption im Fall eines rückwärtigen Crash oder einen Auffahrunfall. Und dann wurde hier praktisch so eine Art Kiste konstruiert, in die man tatsächlich auch eine Golftasche reinlegen kann. Also der Kofferraum ist nicht mehr ganz so groß wie früher, aber es ist in diesem Segment sehr ungewöhnlich, so einen großen Kofferraum zu haben. Und davor, und das ist dann hinter dieser Wand hier, da ist dann ein 75-Liter-Tank. Da haben wir uns auch überlegt, dass die Hersteller ja immer kleinere Tanks kriegen, weil natürlich ihre Zulassung davon abhängt oder der Verbrauch, der wird gemessen mit einem Fahrzeug, das einen bestimmten Füllung von dem Tank erfordert. Und je kleiner der Tank ist, desto leichter ist das Fahrzeug, verbraucht dann theoretisch weniger. Ist ja alles Quatsch eigentlich. Und deshalb haben wir gesagt, nee, wir, also mit 75 Liter kann man rumfahren, da kann man auch eine ganze Zeit fahren. Wir haben jetzt einen Verbrauch von so 12 Liter Durchschnitt. Das ist bei der Leistung eigentlich sehr, sehr gut. Und ich meine, wir reden hier auch nicht von einem aerodynamisch optimierten Auto, sondern eher einem sehr eckigen und vor allem breiten Fahrzeug. Also hinten siehst du ja auch diesen Kotflügel. Da sind wir 150 mm pro Seite rausgekommen. Sind jetzt fast so breit wie in den G-Klasse.
Sieht richtig gut aus. Werde ich auf jeden Fall auch gleich noch ein paar Fotos von machen. Du hast es am Anfang schon gesagt, es ist ein Emotionsauto, nicht ein Effizienzauto, wo man einfach nur von A nach B mitfahren will, sondern auch fahren möchte, weil man es liebt zu fahren.
Richtig.
Und auch eine Leidenschaft für Autos hat. Okay, ja, magst du uns einmal Kontakt, wo findet man euch im Internet oder
genau, ich denke, am eindrucksvollsten ist auf unser Instagram-Account natürlich, hwa-official. Da wird man zumindest jetzt sehen, was alles gerade passiert. Auch jetzt gerade die SEMA-Show, da haben wir natürlich tolle Sachen verlinken dürfen. Gestern war der FIA-Präsident hier, Mohammed bin Sulayem, der im Prinzip super begeistert ist und uns auch schon lange kennt, auch Fahrzeuge von uns hat. Also ich glaube, die wenigsten wissen ja eigentlich, welche Autos HWA im Namen von Mercedes in den letzten 25 Jahren gemacht hat. Aber da sind schon einige Top-Fahrzeuge dabei, unter anderem eben CLK GTR. Das war jetzt das Thema mit dem Mohammed. Und der war hier und der ist dann nicht ganz kurz hier, sondern der stand hier eine halbe Stunde mit uns, hat sich eigentlich genau das gleiche angehört, was ich dir gerade berichte und hatte dann auch großes Staunen. Da geht's um Emotionen, richtig.
Ja, sehr schön. Was würde mich das Fahrzeug kosten?
Genau, also wenn man da tatsächlich Interesse hat, freuen wir uns. Das kann man entweder auch direkt über die info@hwaag.com E-Mail-Adresse geben. Der Kollege Jens, der hier hinten steht, der ist der Empfänger dieser Nachrichten. Man kann sich auch direkt bei uns melden, telefonisch. Wir haben in der Welt auch verschiedene Agenten, aber wir machen nur Direktverkäufer. Es gibt also nur Werksverkauf. Und das Fahrzeug wird, so wie das jetzt hier ist, da gibt es Sonderausstattung auch, aber man liegt immer so ungefähr bei knapp 800.000 Euro.
Das finde ich erschwinglich. Also ich hätte mit mehr gerechnet, sagen wir es mal so.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich glaube für viele hört sich das an, was, wie kann das sein und so, aber wir hatten ja davon gesprochen, gerade mal so ein ESP, ne? Also da reden wir von zweistelligen Millionenbeträgen für die Entwicklung. Wenn ich das jetzt auf 100 Autos verteile oder einen Scheinwerfer, 1,5 Millionen, boom, einfach weg. Das sind Sachen, das ist hier wirklich eine ganz besondere Geschichte und natürlich im Vergleich zum Pagani, zum Königsegg und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist das dann erschwinglich, jetzt muss ewig dir recht. Aber wir haben gesagt, das ist ja unser erstes Produkt hier. Wir wollen hier auch bodenständig starten. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere lachen, 800.000 Euro und bodenständig. Aber es ist wirklich so, wir wollen das Projekt, ist eher ein Projekt, bei dem wir uns nach außen zeigen wollen. Und deswegen ist das der Verkaufspreis.
Ja, und im besten Fall kommen dann aufgrund vielleicht auch des Preises viele davon auf die Straße. Das wäre doch auch schön. Dann haben wir mal wieder was zu gucken und nicht immer so den Einheitsbrei.
Da haben wir wirklich ein großes Glück. Wir haben ja schon einen großen Anteil dieser 100 Fahrzeuge vorverkaufen können. Und das muss man auch sagen, unglaublich, weil es konnte bisher noch keiner eine Probefahrt machen. Nur ganz, ganz wenige Leute, das kann man an einer Hand abzählen, konnten mitfahren in dem Auto. Und damit kann man jetzt mal sagen, das ist ein ganz groß, also deutlich mehr als die Hälfte sind weg. Ein großer Teil dieser Leute, die haben einfach aus dem Vertrauen in uns und aus unserer Reputation heraus gesagt, okay, wenn HWA so ein Auto baut, dann wird es schon was.
Ich muss auch sagen, ihr seid eine sehr sympathische Truppe, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, mit dir das Interview zu führen. Und ja, Kontakt, wie gesagt, schreiben wir nochmal unter dem Artikel, unter dem Bericht und es werden auf jeden Fall Fotos folgen. Dann vielen Dank nochmal.
Vielen herzlichen Dank dir auch, ja.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter radio-oldtimer.com, dann in dem Bereich Service und dann verpasste Sendung.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.